Games und Politik. Teil 6. Geschlechterbilder in Computerspielen. Ein Gespräch mit Games-Forscherin Lara Keilbart.
Unglaublich, aber wahr. Die Darstellung von Frauen in Computerspielen ist bis heute problematisch. Immer wieder stößt man auf Stereotype von weiblichen Spielfiguren, die zum Beispiel knappe Rüstungen tragen und mit einem sexy Körper reizen. Ganz schön einseitig. Angesprochen fühlen sich davon wohl hauptsächlich heterosexuelle männliche Gamer. Und doch? Computerspiele sind mitunter diverser geworden, auch wenn das manche nicht wahrhaben möchten. Tim Baumann geht im Gespräch mit der Kulturwissenschaftlerin Lara Keilbart dem Bild der Frau im Computerspiel auf die Spur und fragt, warum alltagsnähere Frauenbilder nach wie vor so selten sind.
Frau Keilbart, Sie beobachten schon seit einiger Zeit die Darstellung von Geschlechterrollen in vielen verschiedenen Medien, in Comics, Filmen und Computerspielen und berichten unter anderem im Blog Polygamia darüber. Wie sieht das Bild der Frau im Spiel denn aus?
Also aktuell ist das Bild der Frau im Spiel immer noch ein bisschen zwiespältig zu betrachten. Wir haben zwar in den letzten Jahren ein paar mehr Figuren bekommen, die von der Repräsentation her und von der Darstellung her mehr und mehr auch dem Bild der Frau in der Realität gleichen, aber es gibt immer noch ganz viele Probleme auch. Es gibt immer noch viele sexistische Darstellungen, es gibt rassistische Darstellungen. Die Frauen sind auch immer noch zahlenmäßig weit in der Unterzahl, wenn es um die Hauptcharaktere angeht oder wenn sie eben Nebencharaktere sind, haben sie auch oft immer noch das Problem, dass sie gerettet werden müssen oder dass sie weniger Handlungsmacht haben als ihre männlichen Kollegen.
Ja, das ist die bekannte Damsel in Distress. Wie erklären Sie sich denn, dass Frauen in Spielen oft sexualisiert dargestellt werden?
Naja, das ist ein Problem, das die Nerdkultur schon seit einiger Zeit hat, so seit Mitte der 80er, als so diese erste Nerdkulturwelle in den Mainstream schwappte mit den Heimcomputern und den Konsolen und das Marketing auch immer mehr von Familie und Kinder im Allgemeinen zu Jungs gewechselt ist und dadurch hat sich so eine Nischensache entwickelt, die Jungs, jetzt meistens Erwachsene über 30, aber auch die nachkommende männliche Generation gerne für sich als Raum behalten möchten und mit allen Mitteln gegen Entwicklungen und progressive Gesellschaftsentwicklungen vor allem irgendwie verteidigen wollen, weil sie meinen, in diesem Raum können sie sich halt alles erlauben. Und das ist natürlich dann auch die sexistische Darstellung von Frauen, weil das natürlich begehrenswerte Objekte sind. Gerade für junge Männer ist es natürlich immer so ein bisschen auch die sexuelle Befriedigung im Kopf, die da mitspielt. Das ist halt einfach für die ein bisschen, so ein bisschen der Aspekt davon, dass man Frauen auch als Objekte immer noch behandeln darf, was ja in der Realität schon lange nicht mehr so einfach ist.
Wenn wir jetzt von dieser Deutungsebene nochmal auf das ganz konkrete Phänomen zurückgehen, wie äußert sich diese sexualisierte Darstellung von Frauen in Games? Haben Sie da ein Beispiel?
Naja, also zum einen ist es so, dass Frauen Körper ganz oft nach so einer Norm dargestellt werden, die in der Realität eigentlich so gut wie nie funktioniert. Zum einen haben wir Frauen mit enorm großer Oberweite, die Brustgrößen sprengen da vieles an Möglichkeiten. Vor allem, also natürlich gibt es Frauen mit großen Brüsten, aber es passt natürlich. Die haben natürlich dann auch eine Körperform, die dem Ganzen entspricht. Also Frauen in Spielen haben dann eben oft irgendwie Doppel-E oder F und haben aber dann eine Figur von Frauen, die eigentlich eine A haben. Also die sind schlank und super dünn und haben meistens überhaupt keine Taille und haben dann aber Riesenbrüste. So ist das. Das ist das ganz offene Beispiel, was es leider auch immer noch gibt. Aber es ist natürlich auch manchmal jetzt ein bisschen subtiler geworden, indem Frauen zwar irgendwie die coolen Kämpferinnen sind, aber sie haben dann trotzdem, was das Outfit angeht, kaum irgendwie Kleidung an oder Rüstung, die ihre Körper irgendwie bedeckt oder schützt, während ihre männlichen Kontrahenten oder Mitspieler dann oft die härtesten, krassesten Rüstungen und Helme anhaben, wo man überhaupt nichts mehr vom Mann sieht, haben die Frauen immer weniger an und kämpfen dann quasi in dem Kettenbikinis rum. Und also wenn wir jetzt zum Beispiel noch ein Beispiel aus dieses Jahr war, dass neues Darksiders rauskam und die Hauptfigur war, da sind die Hauptfiguren die vier apokalyptischen Reiter und da ist dieses Mal die Reiterin dran gewesen Und die kämpft mit einer Peitsche und hat aber auch Schuhe oder Stiefel an, die halt mit sehr hohem Absatz sind und ist sehr agil. Also da kommt ein bisschen das Bondage mit rein, da kommt ein bisschen dieses Graziöse hinein. Und wenn man sich das mal ganz witzigerweise anschaut, es gab vor nicht allzu langer Zeit so ein kleines Video, vor allem auf Twitter ist es rumgegangen, ich glaube in anderen sozialen Netzwerken auch. Es gibt ein Batman-Spiel, ein Arkham-Spiel, in dem auch Catwoman vorkommt. Und die haben einfach mal die optische Darstellung von Catwoman und Batman ausgetauscht, sodass die Figur, die eigentlich Catwoman ist, mit dem Character Model, also mit der Darstellung von Batman und umgekehrt. Und da sieht man erstmal, wie absurd das ist, weil Batman sich plötzlich die ganze Zeit bewegt, als würde er einen Striptease irgendwo machen und total so ganz Schlangenbewegungen und sich die ganze Zeit so räkelt und irgendwie so durch den Raum irgendwie schreitet. Und die Kamera ist die ganze Zeit auch auf dem Hintern oder auf den Brüsten fokussiert, während Batman, beziehungsweise jetzt eben Catwoman, einfach nur stoisch dasteht, sich kaum bewegt und immer nur so ein, zwei Worte murmelt. Da sieht man eben dann schon, wie sich das Ganze immer noch weiter fortsetzt.
Ja, das Gender-Swapping ist ein total spannendes Phänomen. Genau, also nun geht es in diesem queer-feministischen Diskurs, den wir gerade erleben, nicht nur um Frauen, sondern eben auch um queere Personen. Wie werden die denn in Spielen repräsentiert?
Naja, also in den Mainstream-Medien ist das leider noch ziemlich wenig überhaupt da. Es ist leider auch eine lange Historie, dass wenn Queerness in Spielen aufgetreten ist, in Mainstream-Medien, dass sie dann oft als Ziel eines Witzes waren oder eben als Gegner, als Böse auch inszeniert worden sind. Das fängt bei Streets of Rage an, wo es einen Gegner gab, der so aus dem, einen männlichen Gegner aus dem Sexworker-Spektrum, der dann als Special Moves auch hatte, dass er den Koitus simuliert hat und dadurch hat man dann Energie verloren. Das geht aber auch bis heute noch. Es gab zum Beispiel in dieser Ego-Shooter-Reihe, die fällt mir gerade nicht ein, Moment.
Far Cry,
genau. Es gab in der Far Cry-Reihe immer wieder mal Antagonisten, die zumindest sehr der queeren Darstellung oft so, die haben ja schon entsprochen so. Also es gab einen Antagonisten, der das zwar nicht ausgesprochen hat, aber der so was die sichtbaren Marke wie Kleidung, wie die Person gesprochen hat und wie sie sich verhalten hat, schon eher nicht heterosexuell war und auch dem Spieler, glaube ich, Avancen macht. Und aber eben gleichzeitig als total krasser und mörderischer Tyrann irgendwie eben inszeniert wird. Und das trägt natürlich auch dazu bei, dass Queerness allgemein so ein böses, schlimmes Ding anhaftet. Und das ist leider in Mainstream immer noch oft so. Es ist nicht nur so. Mittlerweile gibt es auch so ein, zwei Gegenbeispiele. Alle schauen natürlich jetzt auf The Last of Us 2, das nächstes Jahr rauskommen soll. Es sollte ja ursprünglich schon dieses Jahr rauskommen, in dem die Protagonistin wohl lesbisch ist. Die Vorgeschichte im ersten Teil und in den DLCs deutet da sehr darauf hin, dass die damals noch als Nebenfigur, die man dann auch teilweise steuern konnte, Ellie konnte dann, hat gezeigt, dass sie eben auf Frauen steht und jetzt in dem Trailer zu dem Nachfolgeteil wurde sogar dann in dem Ankündigungstrailer schon gezeigt, wie sie mit einer anderen Frau tanzt und einen langen Kuss zeigt und das hat direkt wieder einen Aufschrei in vielen Teilen der Gaming-Szene hervorgerufen, die sofort anti waren und das sind da auch immer noch die Nachwirkungen, die wir seit 2015 mit Gamergate immer noch haben, also doch da gibt's Antipathien, selbst wenn der Mainstream das mal versucht, ist es schwierig.
Genau, ein anderes Beispiel wäre natürlich noch Assassin's Creed Odyssey, wo man definitiv queer agieren kann. Wir haben es jetzt mit ganz vielen Stereotypen-Reproduktionen von Rollenbildern zu tun, von Frauen und von queeren Personen. Welche Auswirkungen hat das denn auf die Spielerinnen und Spieler?
Naja, das ist natürlich schon so ein bisschen auch eine Wechselwirkung. Es gibt da natürlich viele Studien und gerade zur Auswirkung von Gaming gibt es immer wieder auch widersprüchliche Studien, aber es ist natürlich schon klar, dass Medienbilder auch wirken für die Leute, die sie konsumieren. Das bedeutet, wenn Frauen sich eben immer in einer gewissen Rolle oder in einer gewissen stereotypen Darstellung sehen, dann hat das eine gewisse Normierungsfunktion, sodass sie auch denken, okay, so müssen Frauen wohl handeln, agieren, aussehen. Und das ist natürlich schon ziemlich schädlich. Deswegen sind halt auch andere Bilder total wichtig. Also es ist halt auch, das Problem ist, wenn es immer nur eine Frau oder eine queere Person gibt, dann wirkt es ja immer auf alle. Wenn es jetzt 3, 4, 5 verschiedene Frauen oder queere Personen gibt, die unterschiedliche Ausprägungen haben, sowohl optisch als auch vom Charakter her, dann kann man sich natürlich auch viel besser mit der Sache auseinandersetzen. Und es ist natürlich gibt es auch böse queere Menschen und natürlich gibt es auch böse Frauen oder es gibt natürlich auch Frauen, die total sexy aussehen und das ist auch völlig in Ordnung. Aber es gibt eben nicht nur solche Frauen, es gibt nicht nur solche queere Menschen. Und das ist dann das Problem, wenn man dann nur so Einzelfälle hat, die dann aber immer auf alles aufstrahlen. Und daraus richtet sich dann natürlich schon auch die Leute, die das konsumieren. Nicht nur die Frauen auch, natürlich auch die Männer, die natürlich daraus so eine Anspruchshaltung generieren. Deswegen ist ja sowas wie Gamergate auch entstanden, weil die jahrelang eben Spiele konsumiert haben, die Frauen für sie als Objekt da waren. Und deswegen hat sich da auch so eine Einstellung weitergetragen.
Aber wenn das denn solche Auswirkungen hat, müsste das Thema denn dann nicht auch inklusiv mit Männern diskutiert werden? Es gibt ja schließlich auch total überzeichnete Darstellungen von Männern in Computerspielen. Eigentlich sind die sogar vorwiegend, also die sind häufig muskelbepackt, die sind sexuell erfolgreich, die sind voller Durchsetzungskraft und agil. Sie vermitteln nicht unbedingt ein realistisches Körperbild der meisten Menschen und der meisten Männer. Oder sind auch nur eine annähernd realistische Identifikationsfläche für junge männliche Gamer. Warum geht dieser Aspekt in der Diskussion unter?
Naja, es ist ja auch eine ganz andere Art von Überzeichnung. Denn während das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, so eine Power-Fantasy ist, so eine Ermächtigungsfantasie, ist es ja bei Frauen genau das Gegenteil. Da wird ja Macht entzogen, wenn sie als Objekt dargestellt werden. Und Leute, die Kratos spielen, wie er als muskelgepackter Grieche mit seiner Axt tausende von Leute zerhackstückelt, das ist ja eine Fantasie, die finden ja dann auch junge Männer oft erstrebenswert. Ist ja nicht so, dass die sich dann davon abgestoßen fühlen, sondern die fühlen sich dadurch ja mächtiger. Und das ist schon mal ein ganz wichtiger Unterschied zwischen den beiden Darstellungen. Nichtsdestotrotz sollte man natürlich auch Männer in die Diskussion mit einbinden, denn dieses sogenannte toxische Männlichkeitsbild schadet natürlich gerade denen, die anders denken, anders fühlen und sich dem auch nicht unterordnen wollen oder können. Und deswegen müssen Männer natürlich auch damit eingebunden werden. Aber es ist natürlich schon so, dass in erster Linie Frauen und nicht Cis-Gender-Hetero-Männer darunter leiden und deswegen ist da schon ein Unterschied zu sehen. Deswegen ist auch völlig okay, wenn man erstmal unter sich so ein bisschen sich gegenseitig unterstützt und den Männern erstmal mit ihrem Fehlverhalten konfrontiert, aber gleichzeitig natürlich immer sagt, ihr habt davon auch was, wenn dieses Bild sich ändert. Mal ganz davon abgesehen, dass es ja auch irgendwann langweilig ist, wenn ich 30, 40 Jahre immer dieselben Geschichten mit denselben Figuren höre oder spiele. Das ist ja dann auch irgendwie für den hartgesotzten Gamer wahrscheinlich irgendwann nicht mehr so interessant.
Es gibt ja in vielen Spielen seit geraumer Zeit schon die Möglichkeit, seinen Charakter, seinen Vorstellungen anzupassen, das Geschlecht zu wählen, die Frisur zu wählen, die Haarfarbe zu wählen, die Körperform zu wählen. Ist das eine Art ermächtigendes Instrument auch für Minderheiten oder für in Spielen marginalisierte Personen oder ist das mehr nur so ein Gimmick?
Also da muss man auch differenziert drauf gucken. Das ist einerseits ist es natürlich für alle Leute, die vorher gar nicht repräsentiert sind, eine Möglichkeit, sich selbst irgendwie in Spielen zu sehen. Das hängt aber auch immer ganz stark von dem Spiel ab. Wenn ich natürlich ein First-Person-Spiel spiele, in dem ich meinen eigenen Charakter nie sehe, dann ist es mit der Repräsentation auch ein bisschen schwierig. Dann kann es immer noch sein, dass wenn es ein Multiplayer-Online-Spiel ist, dass dann die anderen zumindest mal mit anderen Körperbildern und Figuren konfrontiert werden, was ja auch schon zum Normierung von und zum Platzeinnehmen von diesen Menschen dazu beiträgt. Aber wenn ich selber davon nichts habe, nichts sehe, dann fühle ich mich auch nicht so stark repräsentiert. Deswegen muss man da schon mal hinschauen. Und es ist natürlich auch so, wenn ich das immer allen offen lasse, dann ist es natürlich so, dass sich die Leute, die bisher nicht marginalisiert waren, wahrscheinlich trotzdem eher für ihren weißen, männlichen Superhelden irgendwie entscheiden und dann werden sie auch nie damit konfrontiert. Also es ist schon so, dass das für die Leute, die vorher nicht repräsentiert waren, ein Ermächtigungstool sein kann, aber dann muss das auch irgendwie sichtbar für andere und für einen selbst sein. Sonst hat das natürlich auch eher wirklich so eine Gimmick-Wirkung, die irgendwie gar nicht Raum trägt. Aber es ist zumindest schon mal besser als gar nicht. Das ist auf jeden Fall richtig. Und interessanterweise, wenn man sich die Statistiken anschaut, gerade von diesem Jahr, es gibt ja die große Spielemesse in den Vereinigten Staaten, die E3. Da kann man immer gucken, welche Spiele so vorgestellt und geplant werden für die nächsten Jahre. Und da ist seit ein, zwei Jahren ein deutlicher Trend zu sehen, dass die meisten Spiele tatsächlich einem die Wahl lassen, zumindest mindestens in so einer binären Wahl Mann-Frau oder darüber hinaus. Das bedeutet aber nicht, dass es dann automatisch besser wird, weil gleichzeitig der Anteil von festgewählten und nicht abwählbaren Frauen ist in den letzten Jahren gesunken, während der Männeranteil fast gleich geblieben ist. Also das ist, da muss man wirklich ein bisschen differenziert drauf schauen.
Jetzt ist es so, dass die Entwicklung in den letzten Jahren auch in AAA-Titeln dazu geht, dass man etwas andere Frauendarstellungen hat. Lara Croft hat ihre Körperform verändert, sie ist immer noch sexy, aber ist doch auch eine kompetente, eine Wissenschaftlerin mit Durchschlagskraft, so eine positiv besetzte Frauenrolle eigentlich. Mhm. Auch im neuen Call of Duty Modern Warfare kann man jetzt an kurdische Freiheitskämpferinnen erinnernde Frauen spielen. Ist man da auf einem anderen Weg in der AAA-Szene?
Ich sehe da tatsächlich noch nicht so wirklich einen anderen Weg. Ich sehe da eher so ein bisschen Marketing. Also natürlich war zum Beispiel auch sowas wie Horizon Zero Dawn letztes Jahr total super. Und das war auch eins der besten Positivbeispiele. Die Figur ist von der Körperform, wie sie sich gibt, von ihrer Story, ist alles mal ein bisschen anders gedacht. Es wurde auch nicht so gleich irgendwie wieder eine Liebesgeschichte eingestreut, die irgendwie noch das Ganze in den Mittelpunkt stellt. Da gibt es so einen Sideplot, wo das so angedeutet wird, aber glücklicherweise auch ist es nicht ihr oberstes Ziel, sondern es geht um ihre eigene Identität und um die Welt, in der sie lebt. Aber das ist dann ein Spiel von was weiß ich wie viel hundert, die im Jahr rauskommen. Und wenn dann eben so Military-Shooter aufs Cover plötzlich eine Frau draufdrucken und damit dann die Gleichberechtigung propagieren, dann hat das für mich schon eher was von PR-Stunt, weil wenn man sich die nackten Zahlen anschaut, ist es halt immer noch die Ausnahme und in solchen großen Multiplayer-Spielen geht es halt schon auch ziemlich unter. Es ist schön für die Frauen, die das spielen und die endlich auch mal sich selbst irgendwie repräsentiert sehen können, aber es ist für mich noch lange nicht auf einem Weg, wo ich sage, okay, da bewegt sich was. Gerade wenn man sich eben so die Entwicklung der letzten 5 Jahre seit Gamergate und seit den großen Ankündigungen anschaut, ist da nicht so viel nachgekommen. Also das ist prozentual sogar, wie gesagt, in den letzten Jahren ein bisschen runtergegangen. Ich glaube, dass es ein bisschen eine Entwicklung gab, dass gewisse Dinge nicht mehr so einfach im AAA gehen. Also gerade diese plumpe Sexualisierung nimmt ab und wenn sie noch da ist, dann ist sie selten besonders erfolgreich. Aber sie ist nicht ganz weg. Das liegt auch daran, dass wir natürlich verschiedene Kulturen haben. Japan und die USA gehen da natürlich auch völlig unterschiedlich ran.
Gamergate hatte viel mit Anita Sarkeesian zu tun, mit ihrer Reihe Tropes vs. Women in Videogames. Also es ging kritisch um die Repräsentation von Frauen in Spielen. Wie schätzen Sie diesen Aktivismus ein? Hat das der Gaming-Szene positiv geholfen?
Auf jeden Fall, weil sie als Leuchtturm für Frauen, die vielleicht dieselben Probleme hatten, gelten oder eben für Leute, die nachkommen, sehen, dass es da auch eine Bewegung gibt, die ihnen vielleicht das Leben ein bisschen einfacher macht.
Spielewelten sind meistens düster und voller Konflikte. Doch hinter den Kulissen der Games-Entwicklung formt sich Widerstand. Für immer mehr Entwicklerinnen und Entwickler sind Computerspiele prima Experimentierflächen für neue Gesellschaftsentwürfe, Utopien. Können Games die Welt verändern? Darum geht es im nächsten und letzten Teil unseres Podcasts Games und Politik.